Kurt zum Mitnehmen.
Also wenn man eine neue Professur bekommt, dann bekommt man Geld. Man muss dann einen Plan schreiben, was man gerne machen möchte, und dann werden diese Gelder hoffentlich auch bewilligt. Und jetzt war ich in der glücklichen und wahrscheinlich sogar einzigartigen Situation, dass ich über diese Gelder so verfügen durfte, wie ich das für richtig hielt, und dadurch ist dann das Game Lab entstanden. Ich habe nur offene Türen eingerannt. Das war ganz, ganz toll. Das liegt aber auch an dem Vorteil, dass die Leute gerne spielen und dass das Spiel ein Thema ist, das ganz viele Disziplinen vereint, die sonst vielleicht wenig miteinander zu tun hätten und auch ganz wenige Berührungspunkte hätten. Das ist eine Ironie des Ganzen, dass, glaube ich, an meinem zweiten Tag an der TU eine Studentin da war, die sofort gefragt hat, ob sie bei mir eine Bachelorarbeit über Videospiele schreiben kann. Einfach nur, weil sie gehört hat, dass das einer meiner Forschungsschwerpunkte ist. Und da war vom Game Lab noch überhaupt nicht die Rede.
Zocken kann ziemlich schnell ziemlich teuer werden. Ich meine, selbst günstigere Konsolen sind schon mal ein Hunderter. Und wenn es dann um die Spiele geht, dann sprechen wir da auch schnell mal von Wocheneinkauf. Jetzt stellt euch mal vor, es gäbe einen Ort, wo Konsolen und Spiele wie in der Bibliothek nur darauf warten, von euch gespielt zu werden. Und das auch noch kostenlos. Surprise, das gibt's an der TU, es nennt sich Game Lab. Warum wird an der Uni gezockt und was hat das mit Amerikanistik zu tun? Das erfahren wir gleich in dieser Folge von Voices of TU von Kurt. Ich bin Julian Franke und bei mir ist Professor Dr. Sascha Pöhlmann, der uns gleich erzählt, wie er von amerikanischer Literatur zu Videospielen gekommen ist. Sascha, cool, dass du hier bist. Hi.
Hallo, danke für die Einladung.
Wir haben uns ja schon auf das Du geeinigt. Wie läuft denn das eigentlich mit deinen Studierenden? Ich meine, wenn man da Professor Doktor liest, dann ist man ja schneller eher erstmal beim Siezen, oder?
Erstmal schon, ja. Ich habe den Vorteil, dass wir natürlich ganz viel Englisch reden und deswegen ist es erstmal you sozusagen. Und, okay, ja. Aber es ist so Teil meiner Fachkultur. In der Amerikanistik ist man schnell bei der sogenannten First Name Basis, wo man auch den Vornamen verwendet, und im Deutschen ist man da auch sehr, sehr schnell beim Du natürlich. Ja.
Also in den Lehrveranstaltungen. Egal.
Also. Ja, das, also wenn es nicht in der Lehrveranstaltung ist, wo wir sowieso nur Englisch reden, dann sehr, sehr schnell danach.
Ja, ja gut, Amerikanistik, klar. Okay, dann starten wir mal rein mit der obligatorischen Schnellfragerunde. Ich gebe dir einfach ein paar Stichwörter und du haust das Erstbeste raus, was dir dazu so einfällt. Alles klar.
Alles klar.
Bist du bereit?
Ja.
Zur TU komme ich immer.
Mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Bus oder mit dem Fahrrad. Je nach Wetter. Ich bin ein schöner Wetterradler.
Den besten Kaffee gibt's?
Bei mir im Büro, eindeutig.
Mein Lieblingsort an der TU ist?
Der Platz vor der Emil-Figge-Straße 50 im Sommer. Wenn alle da draußen sitzen und sich entspannen und hoffentlich keine Klausuren haben.
Bei diesem Videospiel tut Verlieren besonders weh.
Boah, schwer. Mario Kart.
Und dieses amerikanische Buch muss man gelesen haben.
Das ist ganz einfach. Gravity's Rainbow von Thomas Pynchon. Das ist der beste Roman. Punkt.
Alles klar. Du bist ja Professor für amerikanische Literatur, hast darin auch promoviert, hast aber auch noch dazu das Forschungsinteresse Videospiele. Wie kommt man da überhaupt hin und was gibt's im Bereich Videospiele überhaupt so zu erforschen?
Also der Weg dorthin ergibt sich daraus, dass ich nicht nur amerikanische Literaturwissenschaft mache, sondern amerikanische Kulturwissenschaft in einem sehr breiten Sinn. Literatur ist ein Teil der Kultur, aber letztlich erforschen wir alles, das im weitesten Sinn mit Kultur zu tun hat. Und da gehören Videospiele natürlich dazu. Das wäre jetzt erstmal der institutionelle Weg. Dahin kam ich allerdings auf sehr persönliche Weise, dass eine Doktorandin vor einigen Jahren mal zu mir kam, an einer anderen Uni noch, da war ich noch Mittelbauler, und sie kam zu mir und hat gesagt, man hätte sie jetzt gerade in ein Promotionsprogramm aufgenommen und sie herzlich willkommen geheißen, aber gleichzeitig zu ihr gesagt, es ist aber niemand da, der diese Arbeit betreuen kann. Es ging nämlich um Videospiele, um Bioshock, um genau zu sein, und dann hat man sie zu mir geschickt, und dabei ist mir aufgefallen, dass sie, glaube ich, sehr typisch ist für diese Beschäftigung mit Videospielen. Dass alle im Fach eigentlich wahrscheinlich zugeben würden, dass es Sinn ergibt, sich mit Videospielen zu beschäftigen, dass sie ein sehr wichtiges und prominentes Kulturgut sind. Und zugleich beschäftigt sich das Fach damit auf nicht unbedingt substanzielle Weise, sondern wenn, dann in Einzelkämpfern, die mal hier, mal dort, dann immer der Meinung sind, sie würden das Fach neu erfinden oder erfinden müssen, auch weil ihnen ständig erklärt wird, sie seien ja die Einzigen, die das machen. Naja, und darauf habe ich dann reagiert und eine Konferenz organisiert zu Videospielen in der Amerikanistik. Es war die erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum. Und da waren dann, ich glaube, 50, 60 Teilnehmerinnen da. Und dann hat sich herausgestellt, all diese Einzelkämpferinnen sind eben doch eine Gruppe. Die haben sich nur noch nie so richtig miteinander vernetzt. Und so bin ich dazu gekommen, indem ich so ein paar Strukturen geschaffen habe, dass Leute miteinander über Videospiele reden können.
Mhm. Als du dann hier an die TU gekommen bist, hast du ja deine Berufungsmittel ins Game Lab gesteckt, ne? Also Berufungsmittel, das sind ja die Gelder, die man kriegt, wenn man eine Lehrstelle annimmt, richtig?
Genau, so ist es. Also wenn man eine neue Professur bekommt, dann bekommt man Geld. Man muss dann einen Plan schreiben, was man gerne machen möchte, und dann werden diese Gelder hoffentlich auch bewilligt. Und ich habe mich dazu entschlossen, diese Gelder dafür einzusetzen, ein Game Lab zu gründen, was ein sehr großes Privileg ist, weil es genau daran nämlich normalerweise fehlt, also an den Geldern, an den finanziellen Töpfen, um solche Einrichtungen zu schaffen. Und jetzt war ich in der glücklichen und wahrscheinlich sogar einzigartigen Situation, dass ich über diese Gelder so verfügen durfte, wie ich das für richtig hielt. Und dadurch ist dann das Game Lab entstanden.
Und wie viel Geld sprechen wir da so in etwa?
Also an Hardware, glaube ich, würde ich mal sagen, sind wir so im niedrigen fünfstelligen Bereich. So 10.000 bis 15.000 und dann nochmal Spiele für 4.000 Euro. Das wäre so die grobe Größenordnung.
Und das ging alles über deine Berufungsmittel?
Das ging alles über meine Berufungsmittel, genau. Da muss man übrigens auch die Beschaffung loben, weil nämlich eigentlich nicht unbedingt vorgesehen ist, dass man zum Beispiel digitale Spiele kauft. Und das war eine große Herausforderung, das überhaupt regeln zu können. Und das spricht sehr für unsere Verwaltung und auch für die TU, dass es möglich war, das zu tun, weil an anderen Stellen ist es nämlich durchaus ein großes, großes Problem. Aber es hat alles reibungslos funktioniert.
Okay, dann nimm uns doch gerne mal kurz mit. Welche Anschaffungen hast du denn im Game Lab so getätigt? Also so an Konsolen, Spielen und auch sonstigem Equipment vielleicht?
Also die Grundidee des Game Lab war tatsächlich, möglichst vielen Leuten möglichst viel Zugang zu vielen Spielen zu bieten. Das heißt, wir haben jetzt nicht 5 Gaming-PCs angeschafft, sondern wir haben einen Gaming-PC, einen Gaming-Laptop, wir haben eine Nintendo Switch, eine PlayStation 5 und wir haben einen Hardware-Emulator für die Emulation älterer Systeme. Also alles älter als PlayStation 2 kann damit emuliert werden. Und das war erstmal so die Grundausstattung, mit der Idee, dass man jetzt nicht irgendwie 10 Leute hat, die gleichzeitig Fortnite spielen, sondern dass man, wie im Sinn von der Bibliothek, Leuten die Möglichkeit bietet, ganz viele verschiedene Dinge auszuprobieren. Mhm. Die Anzahl der Spiele würde ich jetzt auf 350 bis 400 vielleicht inzwischen schätzen. Da habe ich tatsächlich gar keine genaue Zahl im Kopf. Und wenn man mal beim Emulator ist, dann reden wir sowieso über Zehntausende ROMs von Amiga bis Arcade-Automaten natürlich.
Okay, das ist auf jeden Fall erstmal eine ganze Menge, die man da ausprobieren kann. Das Game Lab hat ja aber auch diesen Punkt, ne? Lab sagt ja auch schon so ein bisschen, dass es da auch so um Forschung gehen soll. Deswegen lass uns doch nochmal kurz einsteigen. Wir haben es ja gerade schon mal ein bisschen angerissen, dieses Thema Videospiele als Forschungsschwerpunkt. Da hattest du mir schon mal erzählt, dass das weniger anerkannt ist, so grundlegend. Woran liegt das?
Ich glaube, es ist die übliche Medienskepsis, die sich in meinem Fach zumindest auch schon früher gezeigt hat, als Leute angefangen haben, über Film zu arbeiten. Das war dann in den 70er, 80er Jahren. Oder dann über Comics, you name it. Na, vielleicht sind es jetzt dann soziale Medien. Wenn man jetzt über TikTok schreibt, wird es erstmal mit Skepsis beäugt. Das sind letztlich die üblichen disziplinären Prozesse, die man aber auch immer leicht überkommen kann, wenn man sozusagen eine gewisse kritische Masse dann herstellt. Das andere ist aber tatsächlich auch eine gewisse Erfahrung mit dem Medium. Also ich habe mit Kolleginnen darüber gesprochen, dass wir zu Videospielen forschen, und da hört man dann oft den Satz, dass die Leute noch nie ein Spiel gespielt haben, noch nie ein Videospiel. Es stellt sich dann übrigens oft raus, dass es gar nicht stimmt und sie obsessiv Minesweeper gespielt haben früher oder so, oder eben nur 3 Stunden Candy Crush am Tag, aber sie würden sich nicht als Gamer bezeichnen. Aber die Grundidee ist tatsächlich so, dass das natürlich Leute sind, die niemals von sich sagen würden, ich habe noch nie einen Film gesehen. Also es gibt schon so eine gewisse Distanz zum Medium, die dann aber im besten Fall zu so einer Art wohlwollenden Ignoranz führt, dass man sagt, naja, es ist nicht mein Ding, aber die anderen dürfen das natürlich sehr gern machen. Also es gibt jetzt auch keinen aktiven Widerstand, dass Leute direkt sagen würden, nein, man darf das nicht, man soll das nicht. Und deswegen kann man das eigentlich schon sehr gut etablieren, weil tatsächlich natürlich der kulturelle Wert oder die kulturelle Bedeutung der Videospiele unbestritten ist.
Und das ist auch schon quasi nachgewiesen in eurer Forschung dann? dass es unbestritten ist, der kulturelle Wert.
Also da würde ich mich sehr gerne mit jedem anlegen, der das bestreitet. Ja, also man kann das Argument auf ganz viele Arten führen. Wenn man sich dann nur auf das Ökonomische rausreden möchte, dann ist es Fakt, dass die Videospielindustrie mehr Umsatz generiert als Hollywood. Und das schon seit einigen Jahren. Und selbst wenn man nur auf nackte Zahlen steht, und das würde ich nicht unbedingt als erstes Argument nennen, aber selbst dieses Argument wäre dann schon ein großer Beleg dafür, dass das eine Sache ist, mit der man sich auseinandersetzen muss.
Jetzt hast du ja vorhin schon von Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die du dann auf der Konferenz getroffen hast und die erstmal alle so der Meinung waren, sie sind irgendwie so die Alleinkämpfer, und plötzlich war da so die Gruppe da. Wie war denn dann so die Reaktion hier an der TU, als du hingegangen bist und gesagt hast, so, ich erforsche jetzt hier Videospiele und ziehe das Game Lab hoch?
Das war unumwunden positiv. Ich habe nur offene Türen eingerannt. Das war ganz, ganz toll. Das liegt aber auch an dem Vorteil, dass die Leute gerne spielen und dass das Spiel ein Thema ist, das ganz viele Disziplinen vereint, die sonst vielleicht wenig miteinander zu tun hätten und auch ganz wenige Berührungspunkte hätten. Und das Spiel ist wirklich eine der Sachen, auf die sich ganz viele Leute einigen können und ins Gespräch kommen. Und es war wirklich so, in Verwaltung, in anderen Fächern, mit allen möglichen Leuten, mit denen ich darüber geredet habe, war immer klar, die haben da Lust drauf. Und das war nie ein Problem, da Leute ins Boot zu holen. Wir haben eine Vortragsreihe gemacht, an der sich Leute sehr gerne beteiligt haben. Und wo wirklich auch sehr, sehr gute interdisziplinäre Gespräche zustande gekommen sind. Und so hat sich eigentlich tatsächlich das durch die ganze Geschichte des Game Labs gezogen, dass man von den Türen einrennt und sich Leute gerne engagieren wollen.
Also gibt es inzwischen auch interdisziplinäre Projekte?
Also noch nicht so, dass sie sich in Drittmittelanträgen niedergeschlagen hätten und so weiter. Aber ja, also es gibt Gespräche, es gibt Anträge, die sozusagen angedacht sind, die eingereicht werden sollen. Und das war eigentlich von Anfang an so. Also wir haben ja das Hilac zum Beispiel. Und das war ganz klar, dass das Kolleginnen sind, mit denen man dann reden muss und die jetzt dann auch Spiele in das Hilac integriert haben und noch mehr integrieren wollen. Das gilt auch für die Universitätsbibliothek, die davon auch sehr begeistert war. Also das heißt, es hat sich jetzt noch nicht so geäußert, dass wir jetzt Geld von der DFG überwiesen bekommen hätten und dass jetzt da drei Doktorandinnen an gewissen Arbeiten sitzen, sondern es ist eher ein starkes, aber diffuses Netzwerk, wo man auch noch schauen muss, was sich daraus entwickelt.
Genau, also das Hilac ist für alle, die das noch nicht gehört haben, das Hybrid Learning Center hier an der TU Dortmund, wo man auch ganz verschiedene Sachen ausprobieren kann. Also es ist primär erstmal ein Makerspace, wo es dann so 3D-Drucker etc. gibt. Die haben aber halt auch sowas wie zum Beispiel VR-Headsets und dann eben auch die entsprechenden Computer, die dann die entsprechende Grafikleistung berechnen können. Hast du mit dem Game Lab inzwischen auch schon Studierende davon überzeugen können, auch vielleicht in dem Bereich Videospiele eine Forschungsarbeit zu machen?
Ja, aber dafür war eigentlich kaum Überzeugungsarbeit nötig. Es ist eine Ironie des Ganzen, dass, glaube ich, an meinem zweiten Tag an der TU eine Studentin da war, die sofort gefragt hat, ob sie bei mir eine Bachelorarbeit über Videospiele schreiben kann. Einfach nur, weil sie gehört hat, dass das einer meiner Forschungsschwerpunkte ist. Und da war vom Game Lab noch überhaupt nicht die Rede. Das heißt, auch da rennt man wieder die offenen Türen ein, weil natürlich Studierende sehr gern spielen oft und das immer schätzen, wenn sie über Dinge schreiben können, die ihnen persönlich was bedeuten. Dann gilt es, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Also nur wenn man ein Fan ist, heißt das ja noch nicht, dass man sich kritisch wissenschaftlich dann mit dem Gegenstand auseinandersetzen kann. Aber da kommt immer was Gutes bei raus. Und ich glaube, die Studierenden begrüßen sehr diese Möglichkeit. Und das Wichtige daran ist aber auch, dass diese Möglichkeit jetzt von Leuten wahrgenommen wird, die selbst nicht unbedingt von Haus aus Gamer sind. Also man hat jetzt nicht nur die drei Fans, die dann eben eine Bachelorarbeit über ihr Lieblingsspiel schreiben möchten, sondern man hat Leute, die sich eigentlich wirklich neu mit dem Medium auseinandersetzen und sagen, ja, das interessiert mich. Ich möchte lernen, wie man Videospiele analysiert und möchte das machen. Und genau das ist eigentlich auch unsere Zielgruppe. Also nicht die Gamer, die schon die PlayStation zu Hause stehen haben, sondern gerade die Leute, die sozusagen den Erstkontakt suchen. Und das funktioniert auch sehr gut.
Jetzt haben wir ja über die Studierenden gesprochen, aber gibt es aktuell ein Projekt von dir, wo du sagst, du forschst gerade an Videospielen oder machst du gerade was anderes?
Ich forsche immer so nebenbei an Videospielen. Das ist der Luxus, den ich mir leisten kann, dass ich jetzt nicht eine Monografie über Videospiele schreibe oder ein großes Projekt jetzt nur für mich selbst verfolge, sondern immer wenn sich mir die Gelegenheit bietet, irgendwas über Videospiele zu machen, dann mache ich das sehr gerne. Aber ansonsten sehe ich meine Arbeit wirklich eher so darin, anderen Leuten diese Forschungsarbeit zu ermöglichen. Also wir haben Dissertationen, die bei uns entstehen im Bereich der Game Studies. Es gibt einmal im Jahr unsere Playing the Field-Konferenz oder ein Workshop, wo wir genau nach dem Motto dieser ersten Konferenz die Leute zusammenbringen wollen. Und so sehe ich da im Moment meine Rolle, aber ich lasse mich da auch gerne überraschen und da kommen meistens ganz interessante Ideen bei raus, wenn andere mir so ein bisschen eine Vorlage geben.
Dann nimm uns doch gerne mal ein bisschen mit in die Zukunft. Was sind jetzt so deine Pläne? Wo soll es mit dem Game Lab noch hingehen?
Also meine Vision für das Game Lab wäre, dass es ein Teil der Bibliothek wird und dass das eine Ressource ist in Hardware und Software, auf die alle Studierenden, alle Angehörigen der TU Dortmund genau gleichermaßen Zugriff haben, so wie sie jetzt auch auf Bücher und andere Medien Zugriff haben. Und ich glaube, das ist ein hehres Ziel, auf das wir hinarbeiten sollten, dass wir das soziale Problem lösen, dass Videospiele ein sehr elitärer Forschungsgegenstand sind. Man muss es sich leisten können, wie du schon gesagt hast. Es ist ein teures Medium. Und diese Barriere muss man abbauen. Und ich glaube, das kann man am besten, indem es Teil der Bibliothek wird. Und zugleich würde ich mein eigenes amerikanistisches Game Lab nicht hergeben wollen. Also es bringt auch, glaube ich, wenig, jetzt nur ein zentrales Game Lab zu haben, sondern auch an einzelnen Standorten, in einzelnen Fächern kann man dann nochmal ganz individuelle Projekte machen. Und natürlich muss man auch sagen, das Game Lab trägt auch ganz stark zu so einer Identitätsbildung bei. Dass sich da Studierende vernetzen können und die Spiele sind dann nur der Anlass und darüber kommt man ins Gespräch und ich glaube auch gerade solche Räume brauchen wir noch ein bisschen mehr an der TU Dortmund.
Und wird es neue Spiele geben?
Es wird immer neue Spiele geben. Die Frage ist, ob es Geld für die neuen Spiele gibt. Aber ja, wir versuchen da so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Gleichzeitig natürlich auch ein historisches Archiv aufzubauen. Das ist ja auch ganz wichtig. Also nicht immer nur das neueste Vollpreisspiel in der Special Edition zu kaufen, weil da wird man sehr schnell arm, sondern eher auch historisch zu denken und zu sagen, wir wollen ja auch den Leuten vermitteln, dass Videospiele seit Jahrzehnten eben ein Teil der Kultur sind. Und auch da bauen wir was auf. Aber natürlich wollen wir den Leuten auch immer neue Sachen bieten, ohne jetzt immer den neuesten Trend hinterherzulaufen.
Vielen Dank, dass du uns heute diese Einblicke gegeben hast in die Forschung von Videospielen. Und vielleicht haben wir jetzt ja noch ein paar Leute angesprochen, die sich denken, wow, das will ich jetzt auch machen.
Danke dir.
Ja, das war auf jeden Fall mal ein sehr interessantes Gespräch, weil es Videospiele nochmal von einer ganz anderen Seite beleuchtet hat. Ich meine, man kennt das ja so, also ich habe einige Freundinnen und Freunde, die schon Hardcore-Gamer sind, aber da fand ich jetzt halt auch den Aspekt mal richtig cool, dass das Game Lab eben genau dafür da ist, dass man halt zum Beispiel Videospiele auch erstmal kennenlernen kann, ohne sich eben gleich in Unkosten stürzen zu müssen. Oder es eben auch wirklich ein Kulturgut ist, was deutlich facettenreicher ist, als ich das jetzt für möglich gehalten hätte. Wenn ihr euch für das Game Lab interessiert, dann packe ich euch den Link mal in die Shownotes und dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Es ist auf jeden Fall in der Emil Ficke Straße 50. Genau, und für weitere Infos, was da so abgeht, schaut euch dann in die Shownotes an. Das war's für diese Folge von Voices of TU. Ich bin Julian Franke und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.
Kurt bei Eldoradio. Kurt.digital.